Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News.
Wer jetzt zuhört, macht alles richtig. Hier ist BuzzFeed News, hier ist der Podcast Unterm Radar. Bei uns geht es um Hintergründe, um Recherchen und um die Frage, was macht eigentlich so eine Redaktion den ganzen Tag, was machen Journalisten den ganzen Tag. Ich darf heute hier die Fragen stellen. Mein Name ist Markus Engert und die Antworten, die kommen von Juliane Löffler, hallo.
Hallo.
Von Pascal Müller, hallo. Hi. Pascal. Und von Carsten Schmiel.
Moin.
Guten Tag, moin. Wir sprechen heute unter anderem über einen der erfolgreichsten rechten YouTuber und die Frage, wie der eigentlich so tickt. Wir reden über Aktivisten, die glauben, Abtreibungen seien genauso schlimm wie der Holocaust. Und wir reden über die Frage, warum man in Braunschweig mal direkt von der Behörde angedroht bekommt, dass sie einem den Führerschein wegnimmt, wenn man Belästigungsvorwürfe gegen einen Fahrlehrer erhebt. All das gibt's heute und das klingt so.
2014, da war die Person, die wir in unserem Artikel Hanna nennen, 3 Monate lang bei einer Fahrschule in Braunschweig in der Fahrstunde und da war es so, dass sie relativ früh gemerkt hat, dass der Mann ihr eklig war, wie sie das uns gegenüber beschreibt und er soll eben Sachen gesagt haben wie: Ich wollte mal unter deinen Arsch fassen, ob er schon kalt ist, eben mit der Aufforderung, dass sie sich irgendwie anheben soll oder sie Angst vor der Prüfung hatte, soll er gesagt haben, ich schlafe heute bei denen, geht's dir morgen besser. Also es ging ja ganz schlecht damit, aber sie hat nicht verstanden, dass es sexuelle Belästigung ist und hat es uns gegenüber beschrieben wie so eine schwere Krankheit.
Es gab Demonstrationen in Freiburg gegen rechts und da war dann auch und hat dann da von dort live gestreamt und das Video heißt zum Beispiel Bürgerkriegsähnliche Zustände in Freiburg, Antifa wirft Glasflasche auf Polizist, Polizist erblindet und so ist der Videotitel und im Video sieht man eine Demonstration und man sieht auch Gerangel und man hört auch eine Glasflasche, aber man sieht auch kein Blut, man sieht auch keinen blutüberströmten Polizisten.
Dass wir es mal so klar gesagt haben, gibt es in Freiburg einen nach Flaschenhof erblindeten Polizisten?
Es gibt 3 Leichtverletzte, sagt die Polizei.
Es gibt im Prinzip 2 Punkte, warum die nicht ermitteln. Das eine ist das Thema Meinungsfreiheit. Der zweite, fast noch wichtigere Punkt ist, dass das eben nicht volksverhetzend ist, weil der Holocaust nicht relativiert wird. Das heißt, um das so ein bisschen in einem einfachen Bild zu erklären, es wird ja nicht gesagt, der Holocaust war nicht so schlimm, sondern es wird gesagt, Abtreibung ist genauso schlimm wie der Holocaust. Das heißt, eigentlich wird sozusagen der Holocaust in seiner Einzigartigkeit noch herausgestellt, so hieß es dann auch in der einen Erklärung der Staatsanwaltschaft.
Stellt euch vor, jemand macht euch Angst und zwar so richtig Angst. Solche Angst, dass einem übel dabei wird, dass einem der Puls hochgeht, dass einem der Magen in die Knie rutscht. Und stellt euch vor, ihr müsstet demjenigen auf engstem Raum begegnen, immer und immer wieder, ganz konkret in einem Auto, 1 Stunde lang während der Fahrschule. Unsere Kollegin Pascal Müller hat diese Woche einen Artikel veröffentlicht, in dem eine junge Frau genau davon erzählt. Es geht um ihren Fahrlehrer. Dem wirft sie sexuelle Belästigung vor. Das ist 2 Jahre her, aber sie hat heute noch Angst. Pascal, was war da eigentlich alles los?
Also die Vorfälle, wie du schon gesagt hast, liegen eigentlich schon eine Weile zurück, jetzt fast 4 Jahre, 2014. Da war die Person, die wir in unserem Artikel Hanna nennen, 3 Monate lang bei einer Fahrschule in Braunschweig in der Fahrstunde und da war es so, dass sie relativ früh gemerkt hat, dass der Mann ihr eklig war, wie sie das uns gegenüber beschreibt und er soll eben Sachen gesagt haben wie: Ich wollte mal unter deinen Arsch fassen, ob er schon kalt ist, eben mit der Aufforderung, dass sie sich irgendwie anheben soll oder sie Angst vor der Prüfung hatte, soll er gesagt haben, ich schlafe heute bei denen, geht's dir morgen besser? Und sie hat diese Dinge auch in so einem Gedächtnisprotokoll aufgeschrieben und sie hat sich erst, also es ging ja ganz schlecht damit, aber sie hat nicht verstanden, dass es sexuelle Belästigung ist und hat es uns gegenüber beschrieben wie so eine schwere Krankheit.
Ist das was Außergewöhnliches, dass Leute sagen, dass man erstmal nicht versteht, was da eigentlich gerade passiert?
Ich glaube, dass das ganz viele Frauen oder auch andere Leute, die was Traumatisches erlebt haben, nachvollziehen können, dass man in dem Moment selbst eigentlich überhaupt nicht weiß, was mit einem passiert und der Körper und Kopf eigentlich so damit beschäftigt ist, in dem Moment den ganzen Stress zu verarbeiten, dass man dann sich nicht so distanziert hinsetzt und sagt, oh, das, was mir da passiert, ist jetzt Sexismus. Man merkt dann erstmal, es geht mir nicht gut.
Jetzt hat die Person, die wir Hanna nennen im Artikel, ja versucht, das öffentlich zu machen. Was hatte das für Folgen?
Ja, also sie hat ganz verschiedene Sachen versucht. Sie hat zum ersten versucht, andere Frauen zu finden, die auch solche Erfahrungen dort gemacht haben. Dann gab es aber auch verschiedene rechtliche Schritte gegen sie. Und zwar hat der Fahrlehrer sie angezeigt wegen Verleumdung auf sexueller Grundlage. Und als das passiert ist, hat sie sich dann Hilfe bei einer Frauenberatungsstelle gesucht. Und sie war dazu, und das ist eben sehr außergewöhnlich, auch beim Fahrlehrerverband hat sie angerufen, sie war bei Politikern, sie hat einen Termin bei der Stadt bekommen. Also sie hat ganz, ganz viel getan, um den Leuten zu sagen, hey, was, da passiert irgendwas, was nicht richtig ist. Und das hat aber alles nichts gebracht und ist letztendlich sogar darin gemündet, dass die Fahraufsichtsbehörde, eine Sachbearbeiterin dort, ihren Brief geschickt hat, in dem sie ihr gedroht hat, den Führerschein wegzunehmen, wenn sie weiter über den Fahrlehrer öffentlich spricht, was eigentlich gar nicht die Aufgabe dieser Behörde ist.
Du hast den Brief gesehen, ne? Das ist, glaube ich, was komplett Absurdes,
das Schreiben. Ja, das kann sich auch tatsächlich, wir haben die Stadt angefragt, auch die Stadt kann sich das nicht erklären, wie dieser Brief zustande gekommen ist, haben sie uns gegenüber gesagt. Verrückte Geschichte, muss man sagen, aber ich finde, was man daran sehr gut sieht und auch der Grund, warum wir das erzählen, ist, dass man eben sieht, wie jemand so über 4 Jahre sich immer wieder damit beschäftigt und gegen wie viel Wände der da eigentlich rennt in Behörden, bei der Polizei und sich da sehr wenig tut.
Jetzt ohne die Frage nach Schuld oder Unschuld zu beantworten, aber Fakt ist ja, dass der Mann weiter als Fahrlehrer arbeitet, dass er, glaube ich, inzwischen auch mehr Fahrschulen hat noch als damals. Also es geht ihm wirtschaftlich offensichtlich besser. Das heißt ja offensichtlich, man konnte ihm jetzt nichts, juristisch gesehen, nichts nachweisen. Warum schreiben wir denn jetzt trotzdem darüber?
Das ist richtig. Dass, meines Wissens nach hat es gegen ihn keine Anzeige gegeben. Also diese Frau hat ihn nie angezeigt und zwar aus dem Grund, dass es 2014 sexuelle Belästigung als Straftatbestand noch nicht gegeben hat. Das gab es erst nach der Änderung des Sexualstrafrechts 2017. Also da ist es in Kraft getreten und damals hat sie von ihrer Anwältin gesagt bekommen, es macht eigentlich keinen Sinn, ihn anzuzeigen. Das heißt sozusagen, dass gegen ihn noch nie ermittelt wurde. Das heißt auch, dass dann die Vorwürfe sozusagen noch offen im Raum stehen, solange es eben noch kein Ermittlungsverfahren gegeben hat. Es hat auch keine Untersuchung der Fahraufsichtsbehörde oder des Fahrlehrerverbandes oder Ähnlichem gegeben. Und natürlich ist es schwer zu belegen, obwohl wir jetzt dieses Gedächtnisprotokoll zum Beispiel auch haben und wir auch mit der Therapeutin gesprochen haben, wir haben mit Familienmitgliedern gesprochen, mit engen Freunden, die in der Zeit mit ihr darüber geredet haben. Aber für mich ist das Entscheidende auch so ein bisschen, erstmal diese Geschichte zeigt was Größeres und das Zweite ist, was für eine Motivation hätte diese Frau zu lügen. Also sie hat ja rechtliche Konsequenzen gegen sich selbst ausgehalten und auch viele Hürden und auch persönliche Rückschläge und Probleme in Kauf genommen, um darüber zu sprechen. Und es wäre in dieser ganzen Zeit eigentlich nicht von ihrer Aussage abgewichen, obwohl es da weder um Geld geht noch um irgendeine Art von Anerkennung. Das ist für mich zumindest ein Hinweis, dass sie glaubwürdig ist in dem, was sie sagt.
Und sie hat offensichtlich bis heute eine Motivation, das Thema öffentlich zu verhandeln. Du hast sie öfter getroffen. Wie wirkt sie denn auf dich heute?
Ja, das ist interessant, weil wenn die Leute so von ihr früher sprechen, in der Zeit, wo ihr das passiert ist, dann sagen die immer, die hat nichts gesagt, auch während dieser Situation. Sie war sehr schüchtern, sehr zurückhaltend und so erlebt man sie heute jetzt gar nicht mehr. Also es ist wirklich eine sehr energische junge Frau, oft auch mit so einer Portion Wut dabei und hat bei mir ganz, ganz oft angerufen, um nachzufragen, was passiert jetzt, was passiert als nächstes, redet ihr mit dem Fahrlehrer, kriege ich ein Pseudonym. Also die war so wirklich total dabei in dieser Recherche und hat ein super starkes Bewusstsein auch dafür entwickelt, was ist Sexismus, was ist da mit mir passiert, hat darüber ganz viel gelesen, hat sich mit großen deutschen Feministinnen, Anne Wiczorek zum Beispiel, ausgetauscht, hat den E-Mails geschrieben, hat gesagt, hey, ich will mit euch reden, ich will das verstehen und will sich jetzt auch beruflich für Frauen engagieren. Also da merkt man irgendwie, dass da ganz viel bei ihr passiert ist. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie auch immer wieder gesagt hat, dass wenn sie ihn trifft, dass sie sozusagen immer wieder in diese Situation vor 4 Jahren zurückfällt. Also es ist immer noch traumatisch für sie.
Und warum hast du dich dann jetzt nach 4 Jahren dem Thema angenommen?
Ja, das habe ich ja eben schon versucht, so ein bisschen anklingen zu lassen, ist ja eigentlich keine Recherche in dem Sinn, wo wir jetzt die Vorwürfe aufarbeiten und erhärten wollen, sondern es ist eher ein Feature über eine Frau, die eben seit 4 Jahren gegen diesen Mann natürlich, aber auch so gegen diesen Unglaube kämpft, dass es ihr nicht schlecht gehen könnte. Die Leute sagen immer, sie ist ja nicht vergewaltigt worden. Und das finde ich immer irgendwie interessant zu sehen, wie sehr es da doch ein Unverständnis und Unwille gibt, zu sehen, wie sexuelle Belästigung Menschen eben nachhaltig in ihrem Leben schädigen kann und wie stark das verharmlost wird. Und man sieht an ihr eigentlich sehr gut, wie langwierig sie damit zu tun hat. Und gleichzeitig zeigt es eben diese Geschichte auch die Grenzen der Strafverfolgung auf. Also die Frage ist ja wirklich, wenn sie ihn angezeigt hätte damals, wäre da wahrscheinlich auch nicht viel bei rumgekommen. Und wenn sie das heute machen würde, wäre das auch so. Also wie kriegt man Gerechtigkeit? So, das ist, oder wie stellt man die her? Das ist so die Frage, die da auch so ein bisschen darunter liegt.
Warum hat Hannah sich denn entschieden, mit dir zu sprechen und das zu erzählen? Hat die so ein konkretes Ziel, was sie damit erreichen will?
Also die hat natürlich ein Ziel, was für uns auch einigermaßen schwierig ist, sag ich mal. Und zwar ihr persönliches Ziel ist, dass er nicht mehr arbeiten darf. Das ist natürlich auf gar keinen Fall unser Ziel und auch nicht die Zielsetzung des Artikels. Aber sie sieht es eben so, dass er sein Verhalten vermutlich nicht geändert hat aus ihrer Sicht und hat deswegen auch Angst, dass er sich weiter so Frauen gegenüber verhält und hat eben so eine, ich sag mal, so eine Verantwortung entwickelt für andere junge Frauen und möchte halt nicht, dass jemand dieselben Erfahrungen hat wie sie. Also das ist auf jeden Fall der Grund, warum sie da weiter drüber spricht.
Pascal Müller, unsere Kollegin, erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die sich immer wieder dafür rechtfertigen musste und auch muss, dass sie in großen Anführungszeichen gesagt nur mit Worten belästigt wurde. Was sowas mit einem Menschen macht, das kann man nachlesen unter buzzfeed.com/Pascal Müller. Früher, da brauchte man ja einen großen Verlag, um sich als Berichterstatter einen Namen zu machen. Heute reicht manchmal schon ein ganz normales Handy. Und das kommt ja auch jenen ganz praktisch zu Pass, die Medien vorwerfen, sie würden Lügen verbreiten, würden Fakten verschweigen. Anhängern der AfD nämlich. Wer sich eigene Wahrheiten machen will, braucht auch eigene Berichterstatter. Einer von ihnen ist Henrik Stöckel, ein 24-Jähriger, der zu rechten Demos in ganz Deutschland fährt und von dort stundenlang live auf Facebook berichtet. Dort erklärt er dann Zuschauern im ganzen Land übrigens, was aus seiner Sicht gerade passiert. Vielen Zuschauern muss man sagen, das Problem, was der Stöckel da sagt, das stimmt ganz oft einfach nicht. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen haben seine Videos und seine Livestreams hunderttausende Aufrufe. Carsten, du hast dich in den vergangenen Wochen mit diesem Henrik Stöckel beschäftigt. Wenn wir jetzt sagen, der ist ziemlich erfolgreich, was bedeutet das eigentlich?
Na, der hat seine kleine eigene Facebook-Seite und die hat gar nicht so viel Freunde oder Follower, aber seine Beiträge und vor allem die Videos schaffen es regelmäßig auf Zehntausende, Hunderttausende Aufrufe, von denen klassische Medien oder traditionelle Medien, glaube ich, nur träumen können. Ich habe bei Freiburg geschaut, was er gemacht hat. Er hat mehrere Livestreams gemacht und dann auch mehrere Videos so Zusammenfassungen und die kommen auf mehr als 500.000 Aufrufe. Es gibt noch ein Video, was ich gesehen habe von ihm, das dann auch ganz spannend finde ich schon, die Verbindung von ihm zur AfD. Weil es gibt ein Video, das hat eine AfD-Landtagsabgeordnete auf ihrer Seite nochmal neu hochgeladen. Das hat da 1,1 Millionen Views. Das schauen richtig viele Menschen.
Das heißt, wenn der da Unfug erzählt, dann hören das Hunderttausende.
Und schon sind wir beim Problem.
Ja. Wer ist der Kerl überhaupt? Was muss man über den wissen?
Also er, wenn euch der Name Henrik Stöckel nicht sagt, dann kann man da gar keinen Vorwurf machen, weil er ist komplett neu. Er hat vor einem halben Jahr ungefähr angefangen, sich politisch im Internet zu engagieren. Das heißt, ihn gab es noch nicht vor ein paar Monaten. Er ist 24, kommt aus der Nähe von Frankfurt am Main. Ihn inspiriert Donald Trump, sagt er mir. Henrik Stöckel macht auch in Immobilien. Mir hat er sich vorgestellt, er ist Immobilienkaufmann, schon eine kleine Parallele vielleicht. Was er mir erzählt hat, war, er hat angefangen, sich für Donald Trump und dann die AfD zu interessieren, ist dann auf eine Demo in Kandel gegangen und hat da ganz viele Leute kennengelernt, die Leute, die er da kennengelernt hat und jetzt auch immer wieder sieht, die nennt er auch eine große Familie. Und dann hat er erzählt, es kam dazu, dass er mit all dem anfing, weil er auf der Demo sah, hier sind viele, viele Leute, aber niemand filmt das. Wie kann das sein? Also hat er sich er hat mir gesagt, da habe ich mir einen Selfie-Stick auf Amazon gekauft, habe auf Facebook Livestream geklickt und dann geht's halt los.
Jetzt klingt das alles so ein bisschen naiv, würde ich sagen, oder irgendwie auch ein bisschen harmlos. Wir haben ja eingangs gesagt, das ist vielleicht auch gar nicht so ungefährlich. Was ist es denn, was den Mann gefährlich macht?
Ich glaube, es liegt daran, weil seine Rolle so unklar ist. Also ich habe mit ihm sehr lange darüber gesprochen, wie er sich selbst sieht. Ist er jetzt Journalist oder ist er Kommentator oder ist er neutraler Berichterstatter? Und das Ding, oder ist er Aktivist? Und das Ding ist, er kann das weder selbst sagen und ich glaube auch, dass seine Zuschauer das sehr schwer unterscheiden können, in welcher Rolle er jetzt gerade ist, weil er da immer zwischen hin und her wechselt und ich glaube auch oft nicht bewusst ist, wo da die Grenze von Anfang und Ende ist. Und es gibt ja ganz klare Unterschiede. Wenn ich auf eine Demo gehe und sage, ich berichte jetzt hier die Fakten, kann das ja ein Video sein, aber zu sagen, ich gehe auf eine Demo und gebe jetzt hier meinen Kommentar dazu ab, das ist ja eine ganz andere Richtung. Und wenn man da, wenn er sich darüber nicht im Klaren ist, in welcher Rolle er steckt und die Zuschauer nicht verstehen, was davon ist, jetzt glaubt er zu sehen und was davon ist wirklich passiert, das ist mir immer wieder in diesen Videos aufgefallen, wie da alles ineinander verschwimmt und das zu einem Potpourri wird voller Behauptungen, wo man sagen muss, dass da der Großteil falsch ist.
weil er den Leuten sozusagen auch seine Brille aufsetzt. Also die sitzen vorm Rechner und sehen natürlich nur das, was er in dem Moment zeigt und das, was links und rechts passiert, nicht. Und wenn er sagt, ich sehe gerade XY, dann haben die Leute das Gefühl, es passiert XY.
Ja, das ist eine der Sachen in seinen Videos. Bei der Freiburg-Demo ist es mir am größten aufgefallen. Es gab Demonstrationen in Freiburg gegen rechts und da war dann auch und hat dann da von dort live gestreamt. Und das Video heißt zum Beispiel Bürgerkriegsähnliche Zustände in Freiburg. Mhm. Antifa wirft Glasflasche auf Polizist, Polizist erblindet. Und so ist der Videotitel. Und im Video sieht man eine Demonstration und man sieht auch Gerangel und man hört auch eine Glasflasche, aber man sieht auch kein Blut. Man sieht auch keinen blutüberströmten Polizisten. Das steht alles in der Videobeschreibung oder in der Überschrift, aber das passiert im Video gar nicht.
Dass wir es mal so klar gesagt haben, gibt es in Freiburg einen nach Flaschenwurf erblindeten Polizisten?
Es gibt 3 Leichtverletzte, sagt die Polizei. Und die Polizei sagt, Leichtverletzte ist in ihrer Definition weit weg von erblindet. Stöckel hat zu Freiburg 3,5 Stunden auf Facebook live gestreamt und da waren so viele Falschbehauptungen dabei, dass die Polizei nur noch so im Staccato-Ton sagen konnte, nein, keine Schwerverletzte, nein, niemand erblindet, nein, keine bürgerkriegsähnlichen Zustände, nein, 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 nein. Fand ich krass, wie jemand einfach mit seinem Handy für so viel Tumult sorgen kann.
Erzählt er nur Unfug oder hetzt er auch aktiv?
Auf der einen Seite stellt Stöckel Behauptungen auf, wo man sich einfach fragen muss, was ist die Quelle dafür? Ein Beispiel ist, dass er bei Freiburg gesagt hat, er hat ganz viele Facebook-Postings, wo er schreibt, das ist die größte Gruppenvergewaltigung des Jahrzehnts. So, steht dann da. Und dann habe ich ihn im Interview gefragt, Herr Stöckel, woher wissen Sie das? Und das war seine Antwort.
Wie soll ich das sagen? Also oder die Frage lassen wir mal lieber aus. Also genau.
Ja, also wenn man, das habe ich öfter erlebt im Gespräch mit Stöckel, dass Behauptungen, die er aufstellt, und wenn es so kleine Feinheiten sind, wenn man ihn dann nach einer Quelle fragt, dann kommt da nicht so viel. Und ich glaube, es ist ihm egal. Er sagt das halt erstmal und dann steht das da. Das ist die eine Sache, dass er Behauptungen aufstellt, die er nicht belegen kann und die manchmal auch nicht belegbar sind, aber die stehen halt da. Und die andere Sache ist, er nutzt seine Reichweite, um gegen Andersdenkende zu hetzen oder sie zu bedrohen. Also es gibt einen Fall zum Beispiel, da gibt es einen AfD-kritischen Rapper und der hat so ein Lied gemacht, wo er sagt, wie doof er die AfD findet. Und das ging Stöckel richtig gegen den Strich. Was er gemacht hat, war, den Instagram-Account des Rappers zu nehmen, auf seine Facebook-Seite zu stellen und zu sagen, das ist Julian, in Klammern, Nachname herausfinden, Ausrufezeichen, Wohnort Bad Nauheim in Hessen. Also das, was der da macht, das geht ja gar nicht. Das ist irgendwie ein Aufruf zur Straftat und da müsste man, die Person müsste man mal richtig sozial ächten. Und wenn man dann in die Kommentare schaut, sieht man, aha, Leute versuchen herauszufinden, wo der wohnt, Leute versuchen herauszufinden oder verabreden sich, um diesem Rapper mal irgendwie die Meinung zu geigen. Und wenn man dann ein Stöckel sagt, ist es das, was sie wollten, dass irgendwie eine Person irgendwie, also dass dem jetzt Gewalt angetan wird, das ist eine Hetzjagd, was sie machen, das ist genau das, was er sonst immer in Medien kritisiert. Und er sagt, nee, das hat für ihn nichts mit Hetzjagd zu tun. Er sieht es so, dass wenn Personen irgendwas machen, was eine Straftat ist, und in dem Fall sagte er, das ist für ihn Anstiftung zu Gewalt, dann muss man das benennen und muss die Wahrheit ans Licht bringen und man muss es halt einfach mal sagen, was so der Fall ist. Und dann habe ich gesagt, Herr Stöckel, wenn Sie eine Straftat gesehen haben wollen, wieso rufen Sie nicht die Polizei? Und deine Antwort ist die hier.
Ich sag mal, ich kenne mich da jetzt nicht so direkt aus und ich habe jetzt auch keine Rechtsschutzversicherung oder sowas.
Jetzt klingt vieles von dem, was du sagst, finde ich ziemlich naiv und unbedacht. Und ich frage mich die ganze Zeit, also erzählt der Typ Unfug, weil er es nicht besser weiß und wäre damit halt naiv? Oder weiß er es besser und erzählt trotzdem Unfug, was das Ganze zu einem Vorsatz machen würde? Also was ist so, du hast ihn ja getroffen, was ist deine Einschätzung? Und also was wäre wahrscheinlich, ist ja beides irgendwie schlimm. Also was glaubst du, ist er naiv oder ist er, macht es mit Vorsatz?
Ich glaube, es ist eine Mischung davon, weil natürlich die Beiträge, die sehr viele nicht belegbare oder falsche Behauptungen haben, auch sehr erfolgreich sind. Also das gibt Anerkennung, das gibt Lob, das gibt Likes und Schulterklopfen online wie offline. Auf der anderen Seite sehe ich auch ganz doll oder habe ich im Gespräch mit ihm festgestellt, dass da eine ganz große Unwissenheit herrscht. Er stellt ja nicht nur diesen AfD-Rapper auf seine Facebook-Seite, er stellt auch Fotos von Männern auf seine Seite mit Namen und sagt, das sind Gewalttäter oder das sind Gewaltverbrecher, ohne Belege dafür zu haben. Er geht auch gegen Journalisten vor und sagt, die Frau, die hat das und das gemacht, von der Bild-Zeitung teilt das Video, damit sie nicht mehr an ihrem Job arbeiten darf. Und da habe ich gefragt, Herr Stöckel, Sie treiben hier eine Facebook-Seite, und einen YouTube-Kanal, ihre Beiträge haben 100.000 Aufrufe. Sie müssen sich ja auch mit Persönlichkeitsrecht oder mit Medienrecht oder mit Urheberrecht auskennen. Und da hat Stöckel mir gesagt, Zitat, natürlich ist es wichtig, wenn man sich an Recht und Gesetz hält, aber es ist auch mal gut, wenn Amateure wie ich einfach nur die Wahrheit zeigen. Und vielleicht macht ihn das so gefährlich.
Wir sind auf ihn ja zuerst gestoßen, als wir in Chemnitz und Köthen auf den Demos waren. Da ist er Markus und mir auch aufgefallen, weil man da sehen konnte, dass er eben in die Demo hineingegangen ist während dem Livestream und Leute dann so richtig begrüßt hat, so wie du eben gesagt hast, familiär, und die auch mit ihm gesprochen haben. Und den Leuten scheint also nicht so ganz klar zu sein, dass er oft Unwahrheiten erzählt oder es ist ihnen egal, aber zumindest war er da so sehr stark akzeptiert. Und was ich mich frage, wie steht eigentlich die AfD oder die Junge Alternative zu ihm, die ja einige dieser Demonstrationen auch unterstützt hat?
Ich habe mit Menschen in der AfD über ihn gesprochen, auch mit den Menschen in der Jungen Alternative über ihn gesprochen und eben auch mit Stöckel. Und das Bild, das sich für mich formt, ist, dass wahrscheinlich alle auf der politischen Seite oder in den Parteien erstmal dachten, geil, da kommt jemand, der macht richtig viele Videos, der macht richtig viel Reichweite, der haut hier richtig viel raus, der ist engagiert, der macht da viel im Internet. Und das fanden erstmal alle gut. Und dann haben sie gesehen, was er da macht und wie er das macht und wie er teilweise Wahrheiten manipuliert oder nicht belegbare Fakten ins Internet rausposaunt. Und im Interview mit mir sagte Stöckel, dass kein AfD-Mitglied ist, aber Mitglied in der Jungen Alternative. Und dann habe ich natürlich ein bisschen recherchiert. Man sieht auch die Nähe zur AfD an seiner Freundesliste. Er ist mit 35 AfD-Bundestagsabgeordneten auf Facebook befreundet. Was ich dann natürlich mache, ich gucke, ob die Informationen stimmen, und habe bei der Jungen Alternative gefragt. Und die haben sich bei mir gemeldet und gesagt, das ist noch der Fall, weil es läuft aktuell ein Ausschlussverfahren gegen ihn wegen Verbandsschädigung und eklatantem, massivem Fehlverhalten.
Das kann ihn nicht kalt lassen als Patrioten.
Ich habe Stöckel danach angerufen und habe ihn gefragt, was er dazu sagt zu den Vorwürfen. Und dann sagte er mir gegenüber, die Junge Alternative, die sei gerade ein bisschen vorsichtig, aber das hätte auch mit der hessischen Landtagswahl zu tun. Und er sei da aber sehr optimistisch, dass wenn sich das ein bisschen alles gelegt hätte, dass man da zu einer guten Einigung kommen könnte, dass das Ausschlussverfahren nicht zu dem Schluss kommt, dass er ausgeschlossen wird.
Wer das nochmal in Ruhe nachlesen will, der kann das tun, indem er einfach nach Carsten Schmiel sucht. Auf Facebook, auf Twitter, auf buzzfeed.com/news. Dort wird es den Artikel über Henrik Stöckel zu finden geben, den rechten Influencer. Und wir werden auch dranbleiben, ob er jetzt aus der Jungen Alternative rausfliegt oder nicht. Wir werden sehen. Danke, Carsten.
Sehr gerne.
Wenn man Menschen nach dem größten Verbrechen fragt, das ihnen so einfällt, dann werden da ziemlich viele sagen, der Holocaust. Die geplante, systematische, industrielle Tötung von 6 Millionen Juden. Das sind so viele Menschen, wie heute in Berlin und München und Köln zusammenleben. Nach dem Holocaust waren fast 80% der Juden, die vor dem Zweiten Weltkrieg in Europa lebten, tot. Wenn man also irgendwas mit dem Holocaust vergleichen will, dann scheint klar, das muss etwas außerordentlich Schlimmes sein. Kann man also auf die Idee kommen, dass der Abbruch einer ungewollten Schwangerschaft so etwas Schlimmes ist? Es scheint so, Jule, du recherchierst seit einigen Wochen zu Abtreibungsgegnern, also Menschen, die nicht nur Abtreibung per se falsch finden, sondern das auch tatsächlich gleichsetzen mit dem Holocaust. Und das ist ein Thema, was ja gerade in den letzten Tagen wieder aktueller geworden ist. Warum?
Ich muss dazu ein bisschen ausholen und erstmal den Kontext erklären, in dem gerade wieder über Abtreibung und Abtreibungsrechte diskutiert wird. Und das ist ein Gesetz, was es in Deutschland gibt, ein Paragraph 219a gegen Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Das heißt konkret, Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche oder Abtreibungen anbieten, dürfen das nicht öffentlich machen, zum Beispiel auf ihren Webseiten. Und wenn sie das doch tun, können sie dafür angezeigt und verurteilt werden, was häufig die Verurteilung mit hohen Geldstrafen zur Folge hat. Das haben jetzt einige Ärztinnen öffentlich gemacht letztes Jahr, die auch verurteilt wurden. Und darüber ist eine neue Debatte entstanden über dieses ganze Thema Abtreibung, ja, nein, wie weit darf man da gehen, wie viel darf man da informieren? Das wird im Bundestag diskutiert. Ich habe letzte Woche ein Interview geführt mit einer Aktivistin, die hat gesagt, das ist ein Kulturkampf. Das ist, glaube ich, ein ganz treffender Begriff. Und jetzt gibt es bei diesem Thema aber in der Berichterstattung etwas, worüber sehr wenig berichtet wurde, und das sind die Abtreibungsgegner, also diejenigen, die jetzt eben diese Ärztinnen und Ärzte anzeigen, obwohl die ein sehr zentraler Teil der Debatte sind, weil dadurch ja auch sozusagen das ganze Problem erst entsteht. Und dann gibt es Personen, die zum Beispiel einen Flyer erstellt haben, auf dem das Tor von Auschwitz abgebildet ist, dem dieser Slogan, also dieser Spruch steht, Arbeit macht frei, und haben das ersetzt durch Abtreiben macht frei. Diesen Flyer hat ein Mann erstellt, der heißt Karl Noswitz, und er hat diesen Flyer an verschiedene Bundestagsabgeordnete geschickt, er hat diesen Flyer in bestimmten Nachbarschaften im Raum Wiesbaden verteilt, und jetzt gab es zwei Urteile dazu, also zu diesem Slogan Abtreiben macht frei, aus München und aus Köln, und in beiden Fällen hat die Staatsanwaltschaft entschieden, dass sie nicht ermitteln, was heißt, er darf weiterhin diese Flyer verteilen und mit diesem Slogan für seine Sache werben, sage ich mal.
Jetzt kann man sich ja schon wundern, dass so ein Vergleich mit dem Holocaust, naja, erlaubt sein soll. Du hast ja mit Staatsanwaltschaften gesprochen darüber. Was haben die dir gesagt dazu?
Es gibt im Prinzip zwei Punkte, warum die nicht ermitteln. Das eine ist das Thema Meinungsfreiheit. Das ist ja ein sehr kontroverses Thema, wird sehr viel diskutiert und wird auch sehr radikal diskutiert von verschiedenen Seiten. Und dementsprechend sagen sie eben, die Meinungsfreiheit reicht da so weit, dass das ein Teil der Meinung ist, die noch ausgehalten werden muss. Der zweite, fast noch wichtigere Punkt ist, dass das eben nicht volksverhetzend ist. Und in beiden Fällen wurde die Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt, weil der Holocaust nicht relativiert wird. Das heißt, um das so ein bisschen in einem einfachen Bild zu erklären, es wird ja nicht gesagt, der Holocaust war nicht so schlimm, sondern es wird gesagt, Abtreibung ist genauso schlimm wie der Holocaust. Das heißt, eigentlich wird sozusagen der Holocaust in seiner Einzigartigkeit noch herausgestellt, so hieß es dann auch in der einen Erklärung der Staatsanwaltschaft. Und ich habe mit dem Oberstaatsanwalt Ulf Willun gesprochen aus Köln, und der hat gesagt, dass dieses Plakat, dieser Slogan ist eine schwer erträgliche Polemik. Also um das vorsichtig zu formulieren, selbst die Staatsanwaltschaft ist da gar nicht so glücklich mit dieser Entscheidung. Aber es ist eben, ja, es ist nach dem Strafgesetzbuch ist das alles rechtlich so in Ordnung und Teil dieses Meinungskampfes.
Jetzt weißt du, wer diese Leute sind, die diesen Meinungskampf führen. Woher weiß man denn, wer die sind?
Das ist eine interessante Frage, weil man meistens nur ins Impressum schauen muss. Die betreiben ja auch Webseiten. Eine der prominentesten ist die Webseite babychaos.de. Die wird von einem Mann namens Klaus Günther Annen betrieben. Es gibt Karl Noswitz, den ich eben schon genannt habe. Der betreibt auch so diverse Webseiten, wo diese Holocaust-Vergleiche gemacht werden. Ja, da schaut man ins Impressum, da stehen die Namen, da stehen die Adressen, teilweise auch die Telefonnummern. Das sind also Leute, die als öffentliche Figuren, sage ich mal, auf eine Art und Weise auftreten, die das auch sehr richtig finden, was sie machen und auch das in der Öffentlichkeit so vertreten wollen, was natürlich auch Sinn ergibt, weil ja das Recht auf ihrer Seite ist. Das hat sich ja auch gerade wieder bestätigt. Also es gibt für die ja erstmal nicht unbedingt einen Grund, anonym bleiben zu wollen.
Einer will aber schon gern anonym bleiben.
Einen gibt's doch, der will anonym bleiben, und über den haben wir auch geschrieben diese Woche. Das ist eine Person, die, wie sie selbst sagt, sich Klaus Günther Annen gewissermaßen zum Vorbild genommen hat. Der Name dieser Person ist eigentlich im Internet durch verschiedene Berichte und Tweets schon bekannt.
Auch weil er schon mal jemanden abgemahnt hat.
Auch weil er schon mal jemanden abgemahnt hat und wir auch darüber berichtet hatten.
Jetzt merken es die Hörerinnen und Hörer vielleicht, wir eiern so ein bisschen rum. Wir nennen seinen Namen jetzt hier im Podcast gerade nicht, weil der, wenig überraschend, einen Rechtsstreit anstrengen möchte, auch uns so ein Schreiben geschickt hat. Und solange dieser Rechtsstreit nicht entschieden ist, haben wir uns gesagt, da warten wir mal ab, wie das ausgeht, und haben aber natürlich auch mit unserem Anwalt darüber gesprochen, der uns in solchen Sachen vertritt, das ist Professor Hegemann. Was sagt er denn dazu?
Genau, wir haben mit Hegemann gesprochen, bevor wir auch den Beitrag veröffentlicht haben, den man auch nachlesen kann. Da steht dieser Name auch nach wie vor drin. Er hat gesagt, er glaubt, dass wir diesen Namen nennen dürfen. Der Grund ist, dass er sich aus eigenem Willen in die Öffentlichkeit begeben hat. Diese Person hat auch zwei Interviews gegeben, nämlich der Taz, in der die Person gesagt hat, Ärztin zu verklagen sei sein Hobby, dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben, also hat sich in diese Debatte sehr aktiv eingemischt, in diese sehr kontroverse Debatte. Und unser Anwalt Jan Hegemann hat dann gesagt, so jemand agiert in der Sozialsphäre im öffentlichen Meinungskampf. Und ja, das wäre dann durchaus ein Fall, in dem wir den Namen nennen können. Und das haben wir dann auch getan. Dafür sind wir jetzt abgemahnt worden, wie viele andere Personen und wie uns eine abgemahnte Person erzählt hat, auch andere Verlage. Das ist jetzt erstmal so ein normaleres Prozedere. Wir haben dieses Schreiben bekommen und warten jetzt ab, bis das zur nächsten Instanz geht.
Zum Hintergrund noch, wer nicht so ganz tief im Thema ist, wir haben uns als Redaktion, glaube ich, schon mal positioniert in dieser Sache. Da geht es um das Vokabular, das man eigentlich benutzt. Wir reden als Redaktion nicht mehr davon, dass Werbung für Abtreibungen gemacht wird, sondern wir reden von Informationen über Schwangerschaftsabbrüche, weil wir glauben, das ist die richtigere Vokabel. Man kann auch das genauer nachlesen, genauso wie die Berichte über diese organisierten Abtreibungsgegner, die jetzt in ganz Deutschland schon seit einer Weile mobil machen gegen Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und Ärztinnen, aber eben auch gegen Frauen, die das tun oder das tun müssen. Wer diese Menschen sind, wer das lesen möchte, wer auch unsere Positionierung dazu nachlesen möchte, der kann all das finden, indem er nach meiner Kollegin Juliane Löffner sucht bei BuzzFeed.com, auch in Facebook, auch in Twitter. Und dieser Tage kommt zum Thema noch mehr. So viel kann man jetzt wohl schon verraten. Am besten Jule folgen, dann verpasst man nichts.
Das ist korrekt.
Jetzt haben wir wieder eine halbe Stunde lang so getan, als ob bei uns alles super duper funktioniert. Hier kommt das große Geheimnis, das stimmt gar nicht. Zeit für die Wahrheit, Freunde. Was hat nicht geklappt in den letzten Tagen bei euch? Wer will anfangen?
Ich fange sehr gerne an. Ich kann sehr gut einfach sehr viele kleine Stücke raushauen. Aber so ein größeres, längeres Porträt oder so eine große Geschichte fühlt sich für mich entweder immer an wie eine riesige Hausarbeit, so eine Bachelorarbeit, oder wie so ein riesiger eine Tonne Wäschekorb, wo du weißt, oh Gott, ich muss jetzt so viel sortieren, so viel machen. Und ich glaube, mein Fehler der Woche ist, dass ich mich zu spät dazu entschieden habe, mich einfach mal einzuschließen. Das habe ich die letzten 2 Tage gemacht. Einfach so einen Raum im Büro gesucht. Keine Zeit für eure Fragen. Lasst mich alle in Ruhe, ich werde jetzt meinen Text machen. Lange konzentriert einen Text zu schreiben und dabei in einem Großraumbüro zu sitzen, wo ständig irgendwas ist oder ständig jemand irgendwie rausgerissen wird. Ich glaube, ich lasse mich einfach sehr gerne ablenken. Und es fühlt sich an, als wäre da viel Zeit auf der Strecke geblieben.
Wir haben im Büro für sowas einen Stillarbeitsraum eingerichtet, muss man sagen.
In Anführungszeichen der Stillarbeitsraum.
Das ist sehr hässlich, aber auch sehr still.
Ich mach weiter.
Los.
Ich habe vergangene Woche und diese Woche diese 3 Texte veröffentlicht zum Thema Abtreibungsgegner. Und im einen waren verschiedene Fehler drin. Das waren so ganz blöde Vertipper. Ich habe einmal ein Datum reingeschrieben, da habe ich geschrieben 2017 statt 2018. Dann gab es was anderes, da habe ich geschrieben ein anonymes Interview statt ein anonymisiertes. Jetzt kann man sagen, das sind Kleinigkeiten, aber ich habe mich wahnsinnig darüber geärgert. In beiden Fällen waren es übrigens Kollegen, Nachrichten über Kollegen, die mich erreicht haben, die gesagt haben, hey, ich glaube, du hast einen Fehler im Text, einmal öffentlich, einmal privat. Ich finde das so ärgerlich, weil es immer viel Aufmerksamkeit zieht und zwar im Zweifelsfall auch mehr Aufmerksamkeit als die Inhalte, über die man ja eigentlich sprechen will. Und weil ich das von mir selber, vom Leseverhalten kenne, wenn ich bei irgendwelchen Medien so Vertipper im Text sehe, denke ich so, ja, nicht sauber gearbeitet. Und man nimmt einfach sofort den Inhalt weniger ernst. Bei diesen beiden Fehlern war es ein Text, den wir ein bisschen unter Zeitdruck veröffentlicht haben, weil der dringend bis zum bestimmten Zeitpunkt fertig sein musste. Aber natürlich ist es letztlich auch einfach die eigene Präzision. Und ja, ich habe jetzt irgendwie im Moment keine bessere Lösung dafür, als dass man sich da einfach an die eigene Nase fassen muss und sagen muss, ich lese es halt 2-mal nochmal richtig, ordentlich und sauber durch. Naja.
Ich habe diese Woche oder wir haben diese Woche angefangen, eine Umfrage zu verbreiten. Da geht es darum, dass wir nach sexuellen Übergriffen im Journalismus fragen. Und ich habe mich geärgert, dass wir das nicht schon viel früher gemacht haben, und zwar eigentlich schon im September 2017, als ich bei BuzzFeed angefangen habe. Das habe ich deshalb nicht gemacht, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass in dem Moment, wo man sozusagen anfängt, danach unter Kollegen zu fragen, alle Kollegen anfangen dazu zu recherchieren. Ich glaube, dass diese Angst nicht völlig unbegründet ist, aber doch ich davor weniger Angst hätte haben sollen, als ich das hatte. Das hat dazu geführt, dass wir in dieser Recherche, die wir machen wollten, in unserer eigenen Branche eigentlich lange Zeit nicht weitergekommen sind, weil wir gar nicht wussten, was ist das Problem, wir haben die Leute nicht richtig erreicht. Und nachdem wir jetzt diese Umfrage gerade mal 2 Tage auf der Seite haben, hat sich da unfassbar viel getan. Leute fangen an, sich bei uns zu melden. Ja, das war so ein bisschen der Fehler, dass man irgendwie zu zögerlich agiert. Ich glaube, mein Learning daraus ist so, man muss auch einfach mal was machen, was die Leute ein bisschen in Aufruhr bringt und ein Thema einfach mal so in die Öffentlichkeit hineintragen. Gerade wenn es sowas sehr Tabuisiertes ist. Und ich bin froh, dass wir das jetzt endlich mal, ja, diskutieren.
Dann bleibt noch mir ein ganz kleines bodenständiges Problem einzugestehen. Ich habe eine ganz komische Macke schon oft, aber eigentlich schon ganz lange Jahre. Wenn ich eine Mail bekomme, sehe ich die oft, öffne die auch, denke, da musst du nachher dringend drauf antworten. Und dann habe ich das im Kopf irgendwie schon so abgehakt, obwohl ich gar nicht geantwortet habe. Und
genau dasselbe Problem. Mein Leben jeden Tag.
Unfassbar. Und dann ärgere ich mich immer selbst, weil dann Leute natürlich nachfragen, dann warten sie so lange und dann hat man irgendwie Fristen versäumt und dann muss man 10 Mails auf einmal beantworten. Und das, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich versprechen kann, dass ich das besser da, aber ich gelobe Besserung an alle da draußen, die keine Mail bekommen haben.
Wer Google Mail nicht öffnet, sieht auch keine ungelesenen E-Mails.
Ja, Handy.
Das ist der beste Tipp.
Ja, seit Wochen kein Google Mail aufgemacht.
Was? Ich markiere mir immer alles als Sternchen und dann nehme ich mir ungefähr einmal in der Woche oder alle 2 Wochen Zeit und gehe die tatsächlich durch und bin so, shit, darauf wolltest du antworten. Richtig, darauf wolltest du noch antworten.
Wie viele ungelesene Mails habt ihr denn so?
Echtzeit gucken, alle gucken nach.
Nein, ich möchte nicht.
Das
oh nein, ich öffne doch mein Gmail nicht mehr. 76.
Stopp, jetzt aber privat oder beruflich?
Weil beruflich.
Privat habe ich eine so eine Nummer wie 900. Ich krieg das jetzt nicht angezeigt.
Seit
Markus?
8.345.
Um Gottes Willen. Ich habe 107.
Noch ist die Chance, dass Julian
so, Leute,
schlägt.
252.
Gut.
Ich muss aber sagen, dass ich unwichtige Mails einfach stehen lasse. Ich lösche die nicht.
Ach, wirklich?
Nein, das
ich lösche die ja schon.
Oh Gott.
Mhm. Ich mache genau wie mit diesen Sternchen. Ich gehe einmal die Woche durch, mache ich das auch mit ungelesenen Mails und nehme mir so eine halbe Stunde, Stunde Zeit und gehe die schön alle durch und lösche die.
Ich habe für Löschen keine Zeit. Wir haben, das muss man, erklären, wir haben unbegrenzten Mail-Speicherplatz. Das heißt, das wird niemals, gibt das Probleme. Ich sehe das nicht ein. Das frisst kein Brot. Lass ich einfach stehen. 8.345, so.
Du gewinnst den goldenen Umschlag.
Ob ich das will.
Deswegen kann ich immer nie zu Markus' Laptop rübergucken, weil immer so eine große Zahl bei ungelesen.
Ich nachts überhaupt nicht schlafen.
Oh Gott.
Naja, kommen wir zum Finale. Danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. Das war Unterm Radar, der Recherche-Podcast von BuzzFeed News. Ihr könnt diesen Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ein großes Sorry müssen wir noch loswerden. Wir hatten letzte Woche ja versprochen, dass wir diesmal auf zwei Fragen antworten, die uns erreicht haben von Hörerinnen und von Hörern. Das haben wir jetzt nicht mehr geschafft, aber wir versprechen, wir holen es nach, vielleicht schon in der nächsten Ausgabe. Ich bin eigentlich ganz gute Dinge. Das heißt aber natürlich auch, wer uns noch Fragen schicken will, der kommt noch mit auf die Liste.
Schickt sie nicht per Mail.
Schickt sie mir nicht per Mail, ansonsten an untermradar@buzzfeed.com oder auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram. Auf Facebook heißen wir buzzfeed.de/news, auf Twitter und Instagram heißen wir buzzfeednews.de. Und wer uns eine wichtige Recherche oder einen Tipp geben möchte, der kann uns schreiben unter recherche@buzzfeed.com. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen Pascal Müller,
ciao.
Juliane Löffler,
ciao.
Carsten Schmehl,
ciao.
Und ich, Markus Engert. Macht's gut. Ciao.
Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News. Eine Koproduktion mit 4000 Hertz.
Das ist cool. Das ist eine neue Funktion, ne? Dass sie vor 5 Tagen bekommen, jetzt antworten.
Das ist
also,
das
so
setzt
mich
geil.
Richtig unter Druck.
Nee, ich finde das mega.
Ja, ich finde es in Wahrheit auch gut, aber es setzt mich auch unter Druck.
Ich lehne gurgeln ab.
Nee, das nicht. Ich gurgle gern.
Schön.
Ich kann auch Melodien gurgeln.
Toto in Afrika, Toto in Afrika.
Ich habe es zum Refrain geschafft. Das ist mein persönlicher Niederlage.
Gleich da,
meine persönliche Niederlage.